Hallo, lieber Mindset-Mensch. Hier der angekündigte zweite Teil der gemeinsamen Folge mit Avid Vahedi. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wer Teil 1 schon gehört hat, dem auf jeden Fall schon mal viel Spaß in diesem Teil. Falls du das noch nicht getan hast, ist definitiv die Empfehlung, das zuerst zu tun, sonst ergibt dieser Teil wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn. Und damit direkt ab in die Folge. Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and you. Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Es sind immer die Dinge, die du deinen Freunden gibst, die dich als Freund ausmachen. Nicht weil du irgendwie bist, sondern was du mit denen machst. Also dein Impact in der Freundschaft auf die andere Person ist der Grund, warum Menschen mit dir befreundet sind. Nicht, weil du irgendwie Humor hast oder kreativ bist oder was auch immer du glaubst, was du bist.
Absolut. Also absolut und also auch total, ich sag mal, total privilegiert vielleicht auch von mir, gerade die Aussage, weil ich halt einfach bei mir weiß, okay, da gibt es halt einfach 2, 3, 4 Menschen, so, die frage ich das. Und bin glücklicherweise an einem Punkt, wo ich weiß, da gibt es dann im Zweifel, wenn da irgendwelche Missstände bestehen, würde es da auch straight auf die Fresse geben. Also ihr da draußen, ihr wisst, wer gemeint ist. Danke, danke, danke dafür auf jeden Fall. Aber ich bin da voll bei dir. Also erstmal auf diese tiefe Ebene zu kommen, sicherlich immer.
Die Frage ist, was machst du denn mit so einer Antwort dann? Also wenn jetzt einer deiner Freunde dir dann widerspiegelt, irgendwie, ey, pass auf, in den und den Punkten, deswegen bin ich mit dir befreundet, ist cool. Aber ne, auf die Frage hin, jetzt mal ganz von außen betrachtet, gibt es Dinge, die komplett falsch laufen bei mir, die ich nicht sehe, was könntest du mir widerspiegeln? Wenn dir jetzt jemand etwas widerspiegelt, ich weiß ja nicht, vielleicht denkst du jetzt mal an ein eigenes Beispiel, was würdest du denn mit dieser Information machen? Etwas, was dich selbst so ein bisschen schockiert.
Ich würde sie im ersten Step definitiv reflektieren, die Info, und für mich erstmal gucken, okay, ist das jetzt, warum ist das seine Perspektive und ist das irgendwie, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, auch meine Perspektive? Und wenn das am Ende übereinstimmt, würde ich auf jeden Fall für mich überlegen, was mache ich draus, ne? Wie verändere ich das? Oder ich komme zu dem Ergebnis, okay, es ist absolut okay, dass das seine Perspektive ist, meine ist es aber nicht. Oder ich bin okay damit, dass das so ist, wie er das gerade sieht. Und einen von beiden Wegen würde ich einschlagen. Also es ist tatsächlich auch so, dass bei den Antworten jetzt nicht nur immer Liebe und Freude und Eierkuchen dabei rausgekommen ist, sondern da kamen auch ein paar Punkte raus, ne, wo man dann gesagt hat, okay, krass, ja, das und das und das sind auf jeden Fall Punkte, wo man in Zukunft auch dann ja proaktiv an einer Freundschaft wieder arbeiten kann und sagen kann, okay, das und das kam vielleicht ein bisschen zu kurz in letzter Zeit und so weiter. Ne?
Ja, nice.
Ich fand noch eine Sache, die geht noch einen Schritt zurück zu dem, was wir gerade besprochen haben. Du hast irgendwann eine Entscheidung getroffen. So, und ich glaube, bei dir war es jetzt Australien und zu sagen, okay, ich beschäftige mich einfach mit anderen Dingen und wir haben eben über Inspiration gesprochen und offen sein für neue Perspektiven. Lass uns mal auf dein Leben gucken, wie das in 10, 20 Jahren aussehen soll. Ich glaube, so diese Entscheidung ist halt auch ein sehr, sehr relevanter Punkt, um dich erstmal zu öffnen für andere Perspektiven und für Inspiration, weil du hättest ja nie angefangen zu suchen oder zu sagen, okay, ich lasse andere Perspektiven in meinem Leben zu, wenn dieser Punkt nicht gekommen wäre. Und ich glaube, neben diesem Schmerz oder dieser Schmerz verursacht halt häufig, dass du bereit bist, erstmal anderen Menschen zuzuhören, was aber ja nicht immer zwangsläufig mit Schmerz zusammenhängen muss, wenn du auch jetzt bereit bist, anderen Menschen zuzuhören und das, was ihr quasi gerade auch geschildert habt, okay, ich höre mir einfach eine Perspektive an und dann muss ich ehrlich zu mir sein, ist das was oder für mich oder ist das nichts für mich, dann kannst du diesen Schmerzfaktor vielleicht, den musst du nicht vollends erlebt haben und einmal komplett down gewesen sein, sondern ich glaube, es ist mehr so diese Entscheidung, andere Perspektiven in deinem Leben zuzulassen, die dann dafür sorgen, dass du einfach Inspiration und kriegst und andere Gedanken anfangen. Wir haben eben schon in 2, 3 Sätzen immer so dieses Why angesprochen. Wir haben über das Warum gesprochen. Wir hatten in der ersten Staffel mit Jojo Binnenbrücker schon drüber gesprochen. Braucht man sowas? Er meinte, nee, warum denn? Simon Sinek ist ein großer Verfechter von dem Warum, jetzt aus Marketing-Perspektive. Wie identifizierst du, wenn du sagst, okay, eins deiner Seminare heißt Make It Count, es geht genau um dieses Warum. Was ist für dich dieses Why? Ist es so dieses, keine Ahnung, ich will ganz vielen afrikanischen Kindern geholfen haben, weil das ist irgendwie ein Why für mich. Ich will ein großes Unternehmen aufgebaut haben, ich will Steuerberatung wieder sexy machen, egal was es am Ende des Tages ist. Was ist es für dich so? Was charakterisiert deiner Meinung nach dieses Warum? Wie definierst du es?
Also erstmal, brauchen tut man schon mal gar nichts. Also so dieses, das braucht man unbedingt und ohne dieses Ding kannst du nicht leben. Das gibt's schon mal gar nicht. Dafür ist das Leben zu komplex, dafür ist jeder Werdegang einfach anders und es wäre auch schade, wenn man alle immer durch eine Leitung schicken würde, ne? So wie in der Schule zum Beispiel. Alle werden erstmal durch 10 Fächer geprügelt, auf die sie keinen Bock haben, weil irgendjemand mal gedacht hat, das ist der eine Weg. Und wenn man dann überlegt, wo kommt dieses Schulsystem überhaupt her und dann aus dem Militär und so weiter, dann irgendwann hinterfragen wir den ganzen Scheiß. Immer noch wichtige Sache, aber Zeit zu hinterfragen. So, und das Why für mich ist, damit wurde genauso wie zum Beispiel mit Religion sehr viel Unfug betrieben, glaube ich. Das heißt, aus Marketing-Sicht war das einfach eine Innovation, weil die meisten Unternehmen oder die meisten Unternehmer oder Berufstätige haben sich über ihren Titel oder über das, was sie machen, über ihre Produkte und Services definiert. Die haben gesagt, hey, wir stellen Laptops her, wir stellen Uhren her, wir verkaufen Autos. Und das ist so diese What-Ebene, ne? Also wer jetzt nicht weiß, was es ist, googelt vielleicht nochmal oder hört sich in euren Podcast diese Folge nochmal an. Aber im Grunde genommen geht es ja um The Golden Circle von Simon Sinek, ne? Das Why, How, What-Modell. Und die What-Ebene ist ja das, was wir tun oder was wir verkaufen, was wir machen. Das How ist sind unsere Stärken, unsere Fähigkeiten als Menschen oder als Unternehmen. Also als Mensch könntest du sagen, ey, ich bin besonders reflektiert, ich bin besonders zugänglich, ich bin besonders lustig, humorvoll, whatever. Als Unternehmen könntest du vielleicht sagen, wir sind besonders schnell in der Logistik, unsere Qualität ist besonders hoch oder wir sind besonders günstig. Das alles passiert auf der How-Ebene. Das sind unsere USPs, unsere Alleinstellungsmerkmale. Und die wenigsten Unternehmen kennen ihr Why. Und Simon Sinek führt es dadurch an, dass er ein altes Beispiel nimmt von Apple und sagt, Apple hat sich nie durch das definiert, was sie tun, sondern warum sie es tun. Think different, challenging the status quo. Und das ist der Grund, ich fasse gerade so ein bisschen zusammen, ne? Und das ist der Grund, warum Apple als einer der wenigen Unternehmen sagen kann, hey, wir stellen MacBooks her und Uhren und Telefone und Kopfhörer und keiner fragt sich, warum das so ist. Es macht irgendwie alles Sinn. Challenging the status quo, die gehen in jede Branche rein und bringen einfach das Geilste raus. Oder zumindest war es mal so. Und während dann, und dann bringt er dieses Beispiel von Dell. Kein Mensch würde sich eine Uhr von Dell umhängen. Kein Mensch würde sich einen Fernseher von Dell oder so ein Dell TV abonnieren. Keiner würde, ne? Keiner würde ein Telefon von Dell kaufen. Oh mein Gott, guck mal, das neue Dell X. Würde sich jemand kaufen? Wieso nicht? Weil Dell sich ausschließlich über, I don't know, über was definieren die sich? Über Computer und Drucker? So, das war damals modern, dieser Talk. Sorry. Jetzt ist das ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Und viele haben dann das Modell aufgegriffen und fanden diesen TED-Talk von Simon Sinek super inspirierend. Der ist auch super inspirierend, den kann man sich definitiv reinziehen. TED-Talk Simon Sinek, einfach mal auf YouTube eingeben. Und dann haben die dieses Why so genutzt, sorry Leute, wie du es meintest, Steuerberatung wieder sexy machen. Das ist kein fucking Why. Das ist einfach nur eine Marketingstrategie, ist eine Marketingkampagne. Dein Why ist einzig und allein deins. Ist persönlich, ist individuell. Also das Why von Apple ist das Why von Steve Wozniak und Steve Jobs. Ich glaube, deiner ist Steve Wozniak, genau. Wozniak und Jobs auf jeden Fall. Weißt du, das Why von Walt Disney ist es irgendwie seine Fantasiewelt irgendwie uns zugänglich zu machen. Das Why von J.K. Rowling ist es ihre Geschichten uns zu geben. Warum das so ist, ist ihr Ding, ist ihre Story, ist in ihrem Background. Ist in ihrer Vergangenheit entstanden. Wir erfahren auf der What-Ebene, was sie damit macht. Und wir fühlen ihr Why. Wir fühlen, deswegen ist das alles so gut. Weil da steckt ein bisschen mehr dahinter als eine Marketingabsicht. Ne? Das beste Beispiel, was ich gerade kenne, da bin ich auch übrigens witzigerweise über Bastian Barami draufgekommen, von Scott Harrison. Das ist so der Klassiker. Jetzt aktuell würde ich sagen, passt es sehr gut zu dem Thema. Er ist der Gründer von Charity Water und er sorgt irgendwie dafür, dass in 29 Ländern jetzt mittlerweile, I don't know, über 11,2 Millionen Menschen, die vorher keinen Zugang zum Trinkwasser haben jetzt Zugang zum Trinkwasser. Wieso? Es hat eine schwierige Kindheit gehabt. Seine Mutter war irgendwie aufgrund von so einem Gasleak bei denen zu Hause irgendwie dauerkrank. Und er ist so abgedriftet in so eine Welt, in so eine MTV Cribs-Welt, wo er dann irgendwie in Manhattan die krassesten Partys organisiert hat und jeden Tag Kokain verzehrt hat und kann man es überhaupt so sagen, Kokain verzehrt? Offenbar hat er ziemlich viel Kokain gesnifft. Da sieht man mal, ich habe noch nie eine Line Kokain genommen. Kann ich bitte eine Line Kokain verzehren als Appetizer?
Geil.
Und 3 Packungen Zigaretten am Tag geraucht. Und weißt du, der war in dieser Welt, dachte er irgendwie, wenn er mehr hat, mehr isst, mehr kennt, dass er irgendjemand wird. Und irgendwann kam dieser Bruch, wo er gemerkt hat, ey, der ist halt auch irgendwie 8 Jahren in seinem Leben zu nichts gekommen und hat gesagt, er wird jetzt Volunteer bei Mercy Ships. Das sind so Hospitalschiffe, die in Entwicklungsländer fahren und ich glaube, in einem Jahr 70.000 oder 150.000 OPs durchführen. an Menschen, die sich sonst sowas nicht leisten können, die keinen Zugang zur Medizin haben. Und er hat sich als Fotojournalist beworben. Und die haben natürlich sehr kritisch auf seinen Lebenslauf geguckt, als Manhattan Club Promoter und als Cocaine Addict. Und haben ihn trotzdem aufgenommen. Und er meinte, was er da gesehen hat, das Leid, was die Menschen erfahren haben, die Deformation, die sie erfahren haben, weil bakterielle Entzündungen in ihren Kiefern dafür gesorgt haben, dass sie solche Riesentumore in ihren Gesichtern tragen, die mit einer ganz einfachen Operation ganz früh schon beseitigt werden, dass sie das jetzt ein Leben lang mit sich tragen. Ne? Dass das an ihrem Selbstvertrauen, an ihrem Selbstbild zieht. Da hat er gemerkt, worum es in seinem Leben geht. Und das schließt wahrscheinlich die Brücke auch zu seiner Vergangenheit mit seiner Mom, die ein Leben lang auch Gesundheitsprobleme hatte. Und das hat ihn angetrieben zu sagen, ich gründe Charity Water. Ich sorge dafür, dass die Basis, dass Menschen diesen Zugang zum Trinkwasser wenigstens haben, damit solche Dinge präventiv vorbehandelt sind sozusagen, also nicht mehr passieren. Das heißt, da ist das Why auch wieder ganz, ganz stark in der Kindheit geprägt, durch den Gesundheitszustand der Mom. Aber es brauchte auch wahrscheinlich dieses Life, dieses MTV Cribs Life in Manhattan, damit er diesen Cut machen kann und sagt, das brauche ich nicht mehr, ich will was anderes machen auf der Welt. Ich will was anderem dienen. Ja? Und so ist für mich, das ist für mich so die Definition vom Why. Dass es etwas ist, was dich halt persönlich so sehr betrifft, dass du sagst, ob ich jetzt damit Geld verdiene, ja oder nein, ist gar nicht mehr so die Frage. Klar muss es irgendwo wirtschaftlich sein, aber ich bin bereit, 5 Jahre meines Lebens da reinzustecken und ich würde immer auf diese Zeit zurückgucken, auch wenn es nicht erfolgreich ist, und sagen, ich habe was Sinnvolles gemacht in der Zeit. Das ist für mich das Why.
Ich würde dazu gerne nochmal zwei Ebenen aufmachen. Das eine ist so ein bisschen so dieses, gerade wenn man vom Why spricht, das ist ja immer so ein bisschen so, man holt immer die, ich sag mal, sehr polarisierenden, besonderen Stories raus, so, die das Ganze natürlich dann auch gut beschreiben, was ja auch total sinnvoll ist. Ne? Mit extremen Beispielen kannst du Dinge einfach besser beschreiben. Jetzt fragt man sich, glaube ich, oder ich mich teilweise auch immer noch so, okay, was ist denn jetzt aber mit der breiten Masse der Menschen da draußen, die halt im Zweifel nicht unbedingt diese extremen Erfahrungen machen oder nicht diese krasse Fantasiewelt in sich haben oder nicht diesen krassen Wunsch haben, ihr Leben der Entwicklungshilfe in Afrika zu widmen oder was auch immer. Also was würdest du den Menschen raten, wie sie ihr Why finden, Schrägstrich müssen sie es finden, Schrägstrich, und das ist das, was wir in unserem Pre-Talk beim letzten Mal sehr, sehr interessanterweise auch nochmal herausgestellt haben, so, was ist, wenn man sein Why nicht kennt, so, und vor allen Dingen auch so, was ist, wenn man sein Why nicht kennt, aber trotzdem das Gefühl hat, irgendwie die richtigen Dinge in seinem Leben zu machen? Und wir haben es letztes Mal so cool formuliert, so, ey, selbst wenn du mit 65, 70 irgendwie immer noch nicht dein Why formulieren kannst, aber trotzdem das Gefühl hast, irgendwie in einem Purpose gelebt zu haben, selbst wenn du ihn nicht ausformuliert bekommst, so, dann ist ja irgendwie am Ende trotzdem alles cool. So, kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
In unserer Gesellschaft, leider Gottes, in der heutigen Gesellschaft, sind wir viel zu sehr darauf fokussiert, Dinge zu benennen, auszuformulieren. Fakten, Ergebnisse, Performance. Es geht immer nur darum. Was du fühlst, ist in der Wirtschaft eigentlich scheißegal. Was habe ich davon als Unternehmen, ist immer so wichtig, ne? Also was bringt mir das? Und dementsprechend, wenn jetzt jemand sich die Frage stellt, brauche ich ein Why? Oder zumindest brauche ich ein Why ausformuliert? No way. Wenn du das Gefühl hast, das, was du machst, ist irgendwie richtig. Es macht irgendwie Sinn. Selbst wenn du es nicht artikulieren oder erklären könntest, wenn dich jemand danach fragt, aber es fühlt sich so an, als wäre es richtig, go for it. Du brauchst kein Why vorher. Du musst nicht erstmal einen Workshop und ein Seminar durchlaufen, um herauszufinden, ist es aber sicher das Richtige? Hör auf dein Gefühl. Aber das ist ja das Problem. Die meisten Menschen haben sich komplett von ihrer Gefühlswelt abgekapselt und versuchen auch hier wieder rationale Entscheidungen zu treffen. Aber wenn ich keinen Abschluss habe, denken die sich dann so. Aber wenn ich keinen Abschluss habe, was, wenn es nicht funktioniert? Das sind die Sachen, die sie sich so fragen. Aber wenn ich das mache, was, wenn ich dann, wenn es keinen Weg zurück mehr gibt? Das heißt, es ist immer darauf getrimmt, eine logische, sinnvolle Entscheidung zu treffen, die am besten noch Sicherheit mit sich bringt. Und mein Appell ist so ein bisschen zu sagen, so fuck it. Du bist, also wenn du in Hans-Georg Heusels Forschung reingehst, Hans-Georg Heusel ist Neurowissenschaftler, 95% der Entscheidungen, die wir treffen, sind eh nicht bewusst, sind eh nicht rational. Darüber weißt du gar nichts. Wenn du unterhalb von einer halben Sekunde erkennst, ob jemand, den du das erste Mal siehst, dein potenzieller Partner ist, ja oder nein, was willst du denn versuchen, mit deinem Kopf zu beantworten? Dein Unterbewusstsein hat dir implizit, also unterbewusst, schon die Antwort gegeben. 7 Sekunden, bevor du dir überhaupt bewusst bist, warum das so ist. Unser Bewusstsein, was wir glauben, was so mächtig ist, das, was hier vorne passiert in unserem Gehirn, ist unsere Rekonstruktion, was wir glauben, was das für Gefühle sind. Wir versuchen, unseren Gefühlen Worte zu geben. Genau in dieser Region, im Neokortex, im Gehirn, sitzt auch unser Sprachzentrum zum Beispiel. Das heißt, das ist zuständig für Sprache, für Fakten und so weiter. Unser limbisches System, das ist wie eine Zwiebel, sitzt das quasi in der Mitte unseres Gehirns. Das limbische System ist dein Emotionszentrum. Dein Emotionszentrum, das limbische System, vergleicht jeden Impuls, der auf dich eintrifft, mit deiner vergangenen Erfahrung, mit mentalen Konzepten. Ja, mit ist es gut für mich, ja oder nein? Ist es Gefahr, ja oder nein? Ist es etwas Tolles, verliebe ich mich, ja oder nein? Das passiert die ganze Zeit, ohne dass du darüber nachdenken kannst. Das heißt, wenn dein Gefühl dir sagt, go for it oder so, drop it, dann solltest du wahrscheinlich, ich sag mal, zu 95% der Zeit auf dein Gefühl hören. Aber jetzt ganz kurz noch, um das auch nochmal so aus einer anderen Perspektive zu betrachten, was nicht heißt, dass du deinen Gefühlen immer freien Lauf lassen solltest. Wenn dir jemand den Weg schneidet und impulsiv bist du jemand, der aufkocht und ein bisschen losschreien würde, das wäre ein Punkt, wo ich sage, hör nicht auf deine Gefühle, wart kurz diesen Moment ab, lass mal 10 Sekunden vergehen und versuch mal rational so gegenzusteuern ein bisschen. Ob das jetzt Sinn macht, ob du den Fahrradfahrer irgendwie anhaust, ja oder nein.
Ja. Eine letzte Frage noch zu dieser Why-Thematik und dann würde ich noch mal ganz kurz gerne ein weiteres Thema aufmachen. Was würdest du den Menschen raten, die irgendwie den Zugang zu ihren eigenen Emotionen verloren haben? Weil das beobachte ich halt auch total oft so, dass Menschen gar nicht mehr wissen, wie sie sich fühlen, weil sie es irgendwie verlernt haben, weil unsere Gesellschaft uns das vielleicht auch irgendwie ein Stück weit so vorgibt. Keine Ahnung. Was würdest du so jemandem raten?
Okay, es ist schwierig, diese Frage für alle zu beantworten, weil wie du sagst, jeder ist ja verschieden. Ne? Also es gibt Menschen, die glauben, die haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen, aber die sind immer noch relativ emotional mit sich selbst. Und es gibt andere, die wirken wirklich wie Roboter, sind es aber auch eigentlich nicht. Was mir immer geholfen hat, sind, um ehrlich zu sein, einfach Gespräche. Und aber nicht irgendwelche Gespräche über, weiß nicht, die Spanien-Niederlage in Deutschland, sondern über Gefühle, über Schmerz, über das Leben. Und eigentlich das, was wir Menschen, wofür wir geboren sind, was wir machen, reden, austauschen, Perspektiven wechseln. Und ich denke, Perspektivwechsel, das ist so ein wichtiges Wort. Je mehr du es schaffst, deine eigene Perspektive zu verändern, dein eigenes Leben aus anderen Winkeln zu beleuchten, das Leben anderer aus anderen Blickwinkeln zu beleuchten und mehr Positionen auf dieser Welt einzunehmen, desto eher kannst du, glaube ich, nachempfinden, was andere Lebensstile oder was andere Dinge in deinem Leben bedeuten würden für dich. Das heißt, es gibt nicht dieses, ey, wenn du keinen Zugang zu deinen Gefühlen hast, setz dich hin und meditiere, es mag helfen. Viele, das hört man ja, ne? Die setzen sich hin, meditieren und dann brechen die in Tränen aus. Kann helfen. Ich kenne aber auch viele Leute, denen es überhaupt nicht helfen würde. Bei denen ist einfach wichtig, ihnen Raum zu geben, dass die sich erstmal artikulieren. Also unsere Sprache ist so unser erster primitiver Schritt in Richtung, ich artikuliere mal jetzt, was ich ungefähr fühlen könnte. Und wenn Leute sagen, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, dann kannst du die Leute fragen so, ey, okay, mal angenommen, du wüsstest, was es bedeutet. Wie würde es sich so ungefähr anfühlen? Oder wenn du diese Gefühle hier siehst vor dir, also wenn du jetzt irgendwie dir 10 Gefühle aufschreibst, die es gibt, was kommt dem am nächsten? So, und so findet jemand eine Tendenz zumindest. Da ist nicht einfach nur ein negatives Gefühl, sondern das ist ein Gefühl von Wut vielleicht oder das ist ein Gefühl von so Trauer oder ein Gefühl von Frustration oder etwas Depressives. Das ist, glaube ich, der Schritt in Richtung eigene Gefühle oder die eigene Gefühlswelt wieder wahrnehmen. Darüber sprechen, ehrliche, authentische Gespräche führen mit Menschen, denen man auch vertraut. Ne? Und was ganz, ganz oft hilft, ist einfach mit fremden Leuten, also in dem Fall zum Beispiel mit Mentoren, mit Therapeuten sprechen, weil die natürlich auch fachlich eine andere Kompetenz haben als deine Buddies, die dir vielleicht auf der Ebene gar nicht helfen wollen.
Glaubst du, vielleicht nochmal da reingedroppt, glaubst du, dass dein Warum immer aus den Gefühlen der Vergangenheit entsteht?
Auf jeden Fall, weil die Gefühle aus der Zukunft gibt es nicht. Das sind ja nur Dinge, die wir in die Zukunft projizieren. Das, was wir projizieren, ist unser Mix, unser Remix aus dem, was wir erfahren haben. Also es ist eigentlich immer eine Sache aus der Vergangenheit. Das, was du bist, wenn du jetzt ein, ist jetzt das dümmste Beispiel, was mir einfällt gerade, aber wenn du ein Gericht wärst, dann sind all die Dinge, die da drin sind, all die Ingredients, sind deine Story. Mehr hast du ja gar nicht. Jetzt könnte man noch ein bisschen weiter zurückgehen, so ein bisschen spiritueller werden und sagen, okay, Quantenphysik, Ahnenforschung. Also vielleicht werden zum Beispiel ne, so Dinge wie, ich sag mal, ich schneide mal das nur an, dass die Bakterien, die du in deinem Darm hast, vielleicht hat das jetzt jemand noch nie gehört, Bakterien in meinem Darm, warum spreche ich über meinen Darm? Die bestimmen ganz viel über deinen Hormonhaushalt. Und die,
Folge
die
mit Bakterien, Pia anders hören.
So, genau. Und die Hormone in deinem Darm sind vererbbar zum Beispiel. So, also wenn du deinen Darmzustand veränderst, habe ich gesagt Hormone in meinem Darm? Ich meine die Bakterien in meinem Darm. Wenn ich das sozusagen in meinem Lebenslauf verändere, kann ich das genetisch übertragen auf die nächste Generation. Das heißt, irgendwo ist das Why vielleicht gar nicht so sehr nur im eigenen Leben entstanden, sondern Teil von meiner Vergangenheit, Teil von meiner, von meinen Vorahnen, meinen Eltern, Großeltern, was auch immer. Deswegen würde ich mal sagen, ja, das Why findet definitiv auf Basis von deiner Story statt, aber deine Story könnte abhängig von der Story von anderen Leuten sein.
Ja, das finde ich halt super, super spannend, weil ich glaube, gerade bei dieser Why-Debatte häufig so dieses das in der Zukunft, das aus dem Leben anderer etc. Also du suchst quasi nach anderen Stories, die du für dich irgendwie manifestierst oder für dich instrumentalisierst. Aber dieser Ansatz zu sagen, okay, ich gucke erstmal bei mir zurück und gucke, welche Connecting the Dots mäßig von Steve Jobs, was so bei mir passiert ist, was dann ich in die Zukunft projizieren und transportieren kann, das ist ja der viel seltener gewählte Ansatz. So. Und ich glaube, gerade bei diesem ersten beschriebenen Ansatz, dass du erstmal auf andere guckst und erstmal andere Stories liest, so, das ist so wahrscheinlich auch natürlich, weil es dich irgendwo inspiriert, aber diese Brücke oder diese Ebene reinzuziehen, dass du das dann erstmal durch deinen Filter laufen lässt, durch deinen Vergangenheitsfilter, durch dein Leben, ich glaube, das ist halt, was es dann am Ende spannend macht und wo du dann auch über dein persönliches Why irgendwie sprechen kannst.
Ich würde ganz gern tatsächlich im Hinblick auf die Zeit nochmal ganz kurz, weil es mir wichtig ist, eine letzte Facette aufmachen, die wir auch im Pre-Talk einfach, wir haben ja auch schon mehrmals gesagt, eigentlich hätte man den Pre-Talk auch schon sehr, sehr gut als Podcast verwenden können, war wirklich schon sehr inspirierend. Nochmal quasi Schleife zurück, wir haben am Anfang irgendwie dieses Thema aufgemacht, die Gefahr besteht, seine 20s zu verpassen, seine 20er irgendwie zu sehr nach Idealen zu streben, um am Ende festzustellen, dass es das am Ende doch irgendwie nicht so wirklich ist. Und in diesem Zusammenhang immer nur so diesen einen Glory-Moment auf, ich habe mir jetzt ein geiles Auto gekauft, ich habe jetzt das und das Gehalt, habe jetzt mein Sixpack und merke dann irgendwie, es hat sich nicht so richtig was an meinem emotionalen Status quo verändert, hast du dann diesen coolen Satz gedroppt, life is a surf. So, und kannst du dazu vielleicht nochmal kurz zwei, drei Sätze sagen, weil ich es einfach so wertvoll finde?
Auf jeden Fall. Also erstmal für all diejenigen, die noch so um die 20 sind, weil man denkt, nein, aber dieser life-changing Moment kommt mit dem Beruf, mit der Freundin, mit dem Gehalt, mit dem Auto, mit dem Körper, was auch immer, oder mit dem Ausland. Rein, wenn du, also in den Studien, was da draußen so erzählt wird, ne, ist, wenn wir Dinge erreichen, wenn wir denken so, he made it, er hat das erreicht, er ist jetzt Billionär, I don't know. Dieses Gefühl, wonach einige ihr ganzes Leben ausrichten, 40 Jahre ihres Lebens ausrichten, hält 6 Stunden, 6 Tage, maximal 6 Wochen an. That's it. Und es ist ganz einfach zu beweisen. Für die jetzt zuhören oder wenn auch jetzt ihr beide, ne? Denkt mal an eine Sache in eurer Vergangenheit, die ihr erreicht habt. Das Abitur oder ihr habt das Mädchen angesprochen, I don't know. Wenn man, wie sehr man dachte, dass es alles verändern wird, und in dem Moment hat man es auch vielleicht zelebriert und gefeiert, wie lange hat dieses Gefühl angehalten? 6 Minuten, 6 Stunden, 6 Tage? Also es wird nicht dein ganzes Leben lang dafür sorgen, dass du jetzt selbstbewusst und selbstsicher durch die Welt gehst und alles hat sich verändert. Dieses Gefühl hält nur ganz, ganz kurz an. Und auf der Basis, wenn man versteht, dieses Gefühl ist nicht langlebig, es ist kurzweilig. Wenn man das einmal sich auf der Zunge zergehen lässt, dann ergibt sich aus der Rechnung eigentlich, wenn ich mein ganzes Leben lang immer 20 Jahre auf etwas hinarbeite, um diesen Punkt X zu erreichen, um glücklich zu sein, und das hält dann nur 6 Stunden oder lass es 6 Monate sein, dann muss ich wieder 20 Jahre auf irgendwas hinarbeiten, um 6 Stunden glücklich zu sein. Wenn du das am Ende dann zusammenrechnest, wenn du 100 Jahre alt bist, dann hast du wahrscheinlich, I don't know, einen Monat lang ein glückliches Leben geführt und den Rest der Zeit warst du einfach unglücklich. Oder getrieben, hungry. Wenn du jetzt auf The Rocks Instagram-Kanal gehst, dann ist es so, stay hungry. Und du denkst dir so, okay, stay hungry, aber vergiss nicht, im Moment zu leben, weil stay hungry bringt dir vielleicht den Erfolg. Aber was bringt dir der Erfolg, wenn du ankommst und 6 Minuten glücklich bist und sagst, okay, stay hungry, weiter geht's, bis ich 100 bin? So, bisschen ausgeholt. Und Life's a Surf für mich bedeutet, wir sehen halt immer als Zuschauer, die wir viel, also wir sind ja alle irgendwo Zuschauer von irgendjemandem, Beobachter. Wir sehen die Leute auf Instagram surfen, was auch immer. Und deswegen Life is Surf ist für mich, war immer Surfen so ein Abbild von That's Life. Wenn du jemanden auf der Welle surfen siehst, er ist im Einklang mit der Natur, er ist wahrscheinlich irgendwie trainiert oder fit und lebt im Land der Sonne und hat diesen coolen Surfer-Lifestyle. Das ist aber nur ein kleiner Instagram-Frame, den wir halt sehen, an dem wir vorbeiswipen, den wir liken oder den wir kommentieren oder den wir unseren Freunden schicken und sagen, ey, guck mal, das könnten wir sein. Was die meisten nicht sehen, ist das Drumherum beim Surfen. Das Drumherum ist, ich stehe morgens um 5 auf, weil ich die guten Wellen erwischen will. Es regnet, scheiße, ich lege mich wieder hin. Nächster Tag, ich stehe morgen um 5 auf. Es regnet nicht, ich gehe raus, nehme mein Surfbrett, ich waxe das Board, ich nehme mein Neo mit, ich stecke alles ins Auto, fahre irgendwo hin zum Surfspot, viel zu überfüllt. Nächster Surfspot, geh raus, guck's mir an, keine Wellen. Ich warte. Eine Stunde vergeht, ich hole mir irgendwo einen Kaffee, keine Wellen. Ich fahre wieder nach Hause. Nächster Tag, ich mache das gleiche Spiel, irgendwann gibt es Wellen. Ich gehe ins Wasser, paddel 2, 3 Stunden, um eine Welle zu erwischen und dann kriege ich diese eine Welle und die macht mich happy. Und hättest du diesen ganzen Struggle nicht drumherum gemacht, würde diese eine Welle für 30 Sekunden dich gar nicht glücklich machen. Und wer es mal selbst erfahren will, geht einfach ins Wellenwerk hier in Berlin. Stellt sich auf die Welle und surft diese Welle einfach mal 1 Minute lang. Guck mal, wie happy dich das macht. Ist cool. Aber der Struggle ist wichtig, damit du diesen einen Moment einfach mehr genießt. Und der Struggle ist gar kein Struggle. Weil wenn du dich auf diesen Struggle einlässt und sagst, okay, warte mal ganz kurz. Es gehört zum Surfen dazu, die Location zu scouten, das Wetter abzuwarten. An den Tagen, wo ich dann doch nicht surfen kann, mich umzuorientieren, was anderes zu machen, zu kochen, zu chillen, mir einen Kaffee zu holen, die Wellen zu beobachten, das Wetter zu beobachten, meine Freunde zu treffen. Das alles drumherum ist der Surfer-Lifestyle. Und deswegen sage ich immer Life's a Surf, weil wir immer nur diesen einen Frame sehen, aber wenn wir anfangen könnten, das drumherum auch positiv zu bewerten und zu sagen, der Tag, wo es regnet, ich sage jetzt ein sehr individuelles Beispiel, kuschel ich mich mit meiner Freundin zurück in mein Zelt und mache eine Folge Sherlock Holmes Chronicles an. Und während draußen das Zelt sozusagen so eingenässt wird von den Regentropfen und wir hören uns machen uns einen Tee und hören uns Sherlock Holmes an, ist auch Part von meinem Leben. Dieser Tag soll auch geil sein. Und deswegen ist es halt für mich so, die Entscheidung, die man trifft, ist gar nicht, ich will jetzt eine Entscheidung treffen, meinen Why zu finden, ist ja schön und gut. Die wichtigste Entscheidung ist für mich, im Hier und Jetzt anzufangen zu leben, egal was passiert, egal wo du herkommst, egal welche Challenge du gerade durchmachst, egal was deine Ressourcen, was deine Bedingungen sind. Weil am Ende des Tages zählt für mich nur eine einzige Sache, nicht dieser eine Instagram-Frame, den du posten konntest, dieser eine Erfolg oder dass du deinen Eltern sagen konntest, hier, ich bin Doktor, sondern wenn du auf dein Leben zurückguckst, dass du es nicht bereust. That's it. Das ist einfach, dass du versucht hast, jeden Tag so zu gestalten, dass du darin individuell, du selbst, einen Sinn gesehen hast, nicht andere, nur du selbst. Das ist das ideale Leben für mich. Ob du dein Why formulieren kannst, ja oder nein, ist scheißegal, solange du es fühlst.
Dazu fällt mir auf jeden Fall, und ich finde, das ist auch ein super geiles Bild irgendwie zum Abschluss dieser ganzen Geschichte. Und mir fällt dieser Quote dazu noch ein, so, Glück ist nicht das Ziel einer Reise, sondern die Art, wie man reist. So. Und einfach Joy in diesen ganzen Dingen, die das Drumherum ausmachen, zu finden. Und es halt, wie du gerade schon selber gesagt hast, nicht als Struggle zu definieren, sondern halt als Teil dieser Journey, die halt auch irgendwie cool ist. So, selbst wenn es alles mal nicht so fancy nach außen wirkt, aber ja, Joy in der Reise zu finden und nicht immer nur auf das Ziel hinzuarbeiten, sondern für sich selbst zu definieren, auf welche Art und Weise will ich reisen, sodass nicht nur das Ziel mich happy macht, sondern auch das Reisen selbst. So, das finde ich super wertvoll.
Vielleicht ist es auch mal interessant, an der Stelle den Leuten so ein paar Fragen mitzugeben. I don't know, dass die einfach mal jetzt, wenn der Podcast dann noch vorbei ist, dass die sich, wenn die Zeit noch da ist, I don't know.
Klar.
Und ich denke, wenn Leute jetzt sagen, oder einige sind vielleicht dann so inspiriert und sagen, okay, ey, was für Fragen soll ich mir denn stellen, um auf ein bisschen mehr auf meine Gefühlswelt zu kommen, auf meine Welle zu kommen quasi, oder für mich herauszufinden, woran ich arbeiten möchte. Ich denke, es gibt so ein paar Fragen, die man für die man sich Zeit nehmen sollte auch, um die zu beantworten. Und man sollte sie auch nicht unbedingt in 30 Sekunden nur beantworten und that's it, sondern man kann sich auch dafür 6 Jahre Zeit lassen, um eine Antwort darauf zu finden. Und für mich ist immer zum Beispiel eine Einstiegsfrage, die geil ist, super simpel, aber es ist wichtig. Was wolltest du denn als Kind immer werden? So, was war denn dein Kindheitstraum? Also, was wolltest du schon immer mal werden? So, für all diejenigen, die zuhören, schreibt euch das auf, nehmt euch die Zeit und beantwortet diese Frage. Und zwar nicht nur zum Beispiel Schauspieler, sondern wieso wolltest du Schauspieler werden? Also immer die Antwort kannst du dir kurz aufschreiben. Ich wollte zum Beispiel Schauspieler werden. Wieso? Was daran hat dich so sehr fasziniert oder interessiert? So, ihr ahnt es schon, worauf es hinausläuft. Was wir am Ende dann machen würden, ist auf die Antworten gucken, auf das Warum eigentlich. Was daran war denn für dich so inspirierend, motivierend, bedeutend, lebensverändernd, dass du das werden wolltest? Der Titel ist letzten Endes egal. Wir wollen die Gefühle daraus ziehen, nicht die Berufe. Das ist zum Beispiel eine Frage, super wichtig. Also frag dich das mal so an der Stelle, was wolltest du werden und warum? Und dann auch eine andere wichtige Frage ist, welche Erfahrungen hast du im Leben oder im Beruf oder beides gemacht, wo du das Gefühl hattest, du bist in einer positiven Energie? Also was hat dich so inspiriert in deinem Leben? Vielleicht war es ein einziger Moment oder vielleicht war es eine Phase in deinem Leben. Vielleicht war das im Beruf, in deinem Praktikum, in der Führungsebene. Vielleicht war es mit deinen Freunden, vielleicht war es im Urlaub, I don't know. Was hat dich inspiriert? Und wo warst du da? Mit wem warst du da? An was hast du gearbeitet? Also wieso dieser eine Moment? Wenn du nur eine Antwort geben könntest, wieso hast du dich für diese Antwort entschieden? Und dann nochmal eine andere Frage ist, und das haben wir ja vorhin schon besprochen, ist, was war dein größtes Tief in deinem Leben? Was war der Punkt, wo du sagen würdest, wenn du eine Lebenslinie zeichnest mit Ups und Downs, was war der allergrößte Tiefpunkt in deinem Leben? So. Und wie gesagt, das ist verschieden. Für einige ist es dann, ein Elternteil ist verstorben oder I don't know, was ganz Leichtes wie meine Freundin hat mich verlassen oder so im Vergleich dazu. Vielleicht ist es für andere irgendwie ein Feedback von dem ersten Chef oder von einem Lehrer oder dass er in der Schule über eine gewisse Phase irgendwie unbeliebt oder I don't know was war. Es ist ganz verschieden. Und dann an der Stelle sollte man sich fragen, was hast du in diesem Moment oder in dieser Phase deines Lebens empfunden? Weil, und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass man sich über seine eigenen Gefühle bewusst wird. Viele fragen sich das gar nicht. Viele wollen es einfach ausblenden, diese Tiefpunkte im Leben. Jemand ist verstorben, okay, lass uns das wegdrücken. Jemand hat mich beleidigt, lass uns das einfach wegtrinken, I don't know. Aber wenn du dir bewusst wirst, was hat das für mich bedeutet, was empfinde ich bei dieser Sache, wenn ich daran denke, da kommt deine Persönlichkeit raus zur Geltung. Und auch eine super, super coole Frage, die kennt man aber auch schon, ist, wenn Geld und Status keine Rolle spielen würden. Also nicht nur Geld, sondern Status spielt auch keine Rolle. Die Anerkennung von den Eltern, von der Gesellschaft und so weiter. Was würdest du für den Rest deines Lebens tun? Und damit meine ich, und das ist ganz wichtig, weil jetzt sagen alle bestimmt so, das kenne ich ja schon. Echt, ja? Okay, ich wette meinen Arsch darauf, dass du für ein halbes Jahr, ein Jahr, I don't know, denkst, YOLO, ich reise um die Welt, ich kaufe mir das Auto, ich schenke meiner Familie Geld, ich weiß nicht, genieße das Leben. Cool, das machst du ein halbes Jahr, ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, lass es 5 Jahre sein. Was machst du danach? Und wer jetzt sagt, wenn Geld keine Rolle spielt, nehme ich das Geld und reinvestiere das Geld, worin investierst du das Geld? Also die Frage ist gar nicht, was machst du, also, ne, du hast Geld, sondern was machst du mit dem Geld? Was machst du mit dem Geld als Mensch? Und wenn du die nächsten 5 Jahre erstmal um die Welt reisen willst, okay, was machst du danach? Was sind denn die Bewegungen, denen du dich anschließen würdest? Was sind denn die Ideen, die du versuchen würdest, mitzuverändern auf dieser Welt? Und wie du auch vorhin meintest, Daniel, es muss gar nicht sein, dass man immer in Afrika auf dem Hospitalschiff arbeitet und nur das ist dann wirklich Purpose, sondern dein Purpose kann alles sein. Dein Purpose kann auch einfach sein, zu sagen, ey, am meisten gehe ich einfach in der Rolle als Vater, als Mutter, als was auch immer, als guter Freund auf. Es muss nicht immer dieses Hollywood-Ding sein, diese lebensveränderte Story. Also,
Absolut.
was würdest du für den Rest deines Lebens tun? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Und jetzt, wenn man sich daraus Antworten, wenn man darauf Antworten hat und nicht auf das, was man geschrieben hat, sondern warum man es geschrieben hat, guckt auf die Gefühle und so weiter, dann ist die letzte Frage die entscheidendste. Welche Zusammenhänge siehst du, wenn du auf deine Antworten guckst? Welche Muster ergeben sich? Welche Dinge haben dich durch all die Dinge hinweg angetrieben, motiviert? Etwas zu verändern. Welche Stärken und Fähigkeiten ziehst du oder erkennst du daraus? Weil das ist der Querschnitt, aus diesen paar Fragen entsteht ein Querschnitt von dir als Mensch. Und das ist sicherlich nur der Anfang und Sprungbrett in eine andere Version von dir. Aber je mehr man einfach sich diese Fragen stellt, desto eher kommt man zu sich selbst. Und dann dementsprechend hat man mehr Zugang zu sich selbst. Und wenn man diesen Zugang zu sich selbst hat, muss man nicht immer alles ausformulieren, sondern man kann auf seine Gefühle hören.
Mega.
Mega.
Super, super
Absolut.
wertvoll.
Kann ich auch nur unterschreiben. Also.
Bevor wir dann in das Word-Ping-Pong gehen, vielleicht nochmal dazu der kurze Satz. Du weißt noch mehr zu dem Thema. In deinen Seminaren, Make It Count, zum Beispiel ist, glaube ich, ja, ich sag mal, das, wo es am stärksten um das Thema geht, worüber wir heute gesprochen haben. Das heißt, für all diejenigen, die Bock darauf haben, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, können das im Rahmen deiner Seminare. Welche Möglichkeit hätte ich noch, mich noch tiefer mit dir und den Themen, die wir heute angesprochen haben, auseinanderzusetzen?
Ich wünschte an der Stelle, hätte ich sagen können, ich habe ein Buch geschrieben, bestellt sie auf Amazon. Das Einzige, was ich gerade mache, also ich glaube, der beste, einfachste Zugang zu mir, zu meiner Welt, ist einfach, folgt mir auf Instagram. Ich bin gerade wirklich jetzt gerade gar nicht aktiv. Ich genieße diese inaktive Phase. Aber wenn, dann kündige ich alles da an. Und da auch in meinem Link gibt es so, ne, so ein Linktree-Link. Und da siehst du auch alle Workshops, die ich anbiete. Zum Beispiel Make It Count, da wo wir eher auf dein Why, auf dein Mission Statement hinarbeiten und gucken, genau diese Fragen stellen. Was ist denn dein Why? Was könnte es sein? Und das wollen wir ausformulieren und überlegen, was sind denn die Stärken und Fähigkeiten, die sich daraus ergeben. Aber wenn jemand sagt, ich will mein Why jetzt gar nicht so sehr herausfinden, ich will einfach nur herausfinden, was ich als nächstes machen soll, gibt es zum Beispiel einen Find What's Next Workshop. Da wollen wir mit Design Thinking Methoden herausfinden, was sind denn die Optionen? Für was hast du denn welche Ressourcen? Wo fühlst du dich am ehesten aufgehoben als nächsten Step? Aber es gibt auch den Get Unstuck Workshop, da wo wir emotionale Konflikte lösen wollen. Und auch den Work Less, Do More Workshop. Das ist so ein, das hört sich natürlich sehr polarisierend an. Im Grunde genommen bietet es den meisten, die mitmachen, einfach so strukturelle Dinge, die du mit in den Tag hineinnehmen kannst. Zum Beispiel, dass du dir Fragen beantwortest, welchen Fokus willst du jeden Tag haben? Diese Woche, diesen Monat? Und wie macht man das? Also brauche ich jetzt so ein Journal jeden Tag oder brauche ich nur so einen Plan? Nehme ich ein Notizheft? Und da teile ich einfach so ein paar Dinge, die mir geholfen haben oder die auch einfach, die ich so aufgegriffen habe in den paar Lebensjahren, die ich hatte. Und dass du einfach viel strukturierter an deinen Alltag gehst. Wir hatten ja gerade eben darüber gesprochen, in Zeiten des Coronavirus. Viele sitzen im Lockdown zu Hause und da fällt das erste Mal auf, ich habe ja gar keine eigene Struktur, die ist eigentlich fremdbestimmt. Und ich glaube, gerade in dem Workshop zum Beispiel lernt man dann zu überlegen und zu reflektieren, wie will ich denn meinen Tag gestalten? Und wie kann ich mich auf die wichtigsten Dinge des Tages konzentrieren und unwichtige Dinge, auch wenn sie erstmal wichtig erscheinen, isolieren, rausschmeißen oder delegieren, abgeben, sodass ich einfach mehr schaffe mit weniger Zeit im Grunde genommen.
Safe. Sehr cool.
Aber auf Instagram folgen, glaube ich, ist einfach die nächste Option unter Avid Vahedi. Also Avid Vahedi. Das ist ja ein Podcast, muss man ja aussprechen.
Geil. Sehr gut. Sehr, sehr cool. Also bitte alle folgen. Und lasst uns ein bisschen Word-Ping-Pongen, Arvid. So, jetzt kannst du das Ganze, was du hier vorbereitet hast, das ist jetzt völlig wurscht, weil jetzt hauen wir dir hier irgendwelche Begriffe um die Ohren und du sagst uns quasi einfach im ersten Impuls, also gar nicht in irgendeiner langen Ausführung, sondern einfach so das Erste, was dir so in den Kopf schießt, wenn du diese Begriffe hörst, das teilst du mit uns.
Kann ich es erklären danach? Nee, ne?
Nee.
Okay. Jeder muss sich seinen Teil dabei denken.
Ja.
Okay. Let's go.
Okay, let's go. Deine größte Inspirationsquelle?
Musik.
Lockdown.
Spaß. Was für ein Scheiß. Ja.
Persönlichkeitsentwicklung.
Wichtig.
2020.
Neues Jahr.
2030.
Shit. Das kommt mir in den Kopf. Das kommt mir in den Kopf. Shit, keine Ahnung.
Okay.
Unknown Territory. Ich habe keinen Plan
Okay.
für 2030.
Okay. Dein Lieblingsbuch.
Ich gehe gerade alle Bücher durch. Ich glaube tatsächlich Designing Your Life von Bill Burnett und Dave Evans.
Okay. Urlaub.
Surfen.
Dein größter bisher unerfüllter Lebenstraum.
Sixpack.
Mindset-Gelaber.
Richtig nice.
Sehr gut. Das war abgesprochen. Den Fünfer kriegst du später extra.
Genau, 5 Euro.
Glück.
Nicht so wichtig, wie alle denken.
Zufriedenheit, last but not least.
Kopfsache.
Cool. Du hast es schon geschafft.
Nice. Es ist sehr, 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 sehr aufregend auf jeden Fall. Einige Antworten denkt man im Nachhinein so, wieso habe ich das jetzt gesagt? Aber ja, man kann es ja nicht
ausführen. Gut, absolut gut. Da haben sich andere schon deutlich schwerer getan. Ich glaube, das darf man an der Stelle mal sagen.
Aber ich meine, mit irgendwas fragen und darauf Spaß antworten, das ist natürlich sehr easy. So alles so in verdeckten. Also ganz sicher.
Nice. Ja, sehr gut.
Cool. Jungs, darf ich ganz kurz an der Stelle, ich weiß nicht, wie oft das passiert, aber I don't know, aber auch mal Feedback geben an euch. Ich finde es mega nice. Und ich glaube auch jeder, der hier zuhört und bis hierhin zuhört, ist auch wichtig, nochmal hier von meiner Seite aus zu erwähnen. Das ist nicht selbstverständlich, dass zwei Jungs sich Zeit nehmen und einfach das, was sie besprechen, das, was sie verändern wollen, das, was sie bewegt, mit der Welt teilen. Weil ich habe eure Episoden auch dann durchgescrollt und mir angehört und versucht einfach so ein Bild davon zu bekommen, was euer Movement ist, was euer Why ist. Und ich glaube, ihr müsst es gar nicht so konkret formulieren. Es ist einfach die Dinge, die euch beschäftigen, die wollt ihr teilen. Und ich finde es geil, weil davon brauchen wir mehr Menschen. Mehr Menschen, die einfach sagen, ey, fuck it, ist eine coole Idee, wir haben coole Gespräche, so let's record it und lass uns einfach raushauen. Entweder hört sich jemand an oder nicht. Und ich finde es geil, weil ihr seid sozusagen auch für mich jetzt so ein Beispiel, dass es nicht so kompliziert ist, Dinge zu gründen, ein Movement zu starten oder irgendwas anzufangen, solange es vom Herzen kommt. Und ich glaube, das merkt man bei euch, das merkt auch jeder, der eure Episoden hört, dass ihr einfach zwei richtig authentische, coole Dudes seid, die mit ihrem Mindset-Gelaber dazu beitragen wollen, dass wir einfach mehr über die Dinge sprechen, die wichtig sind für unsere Generation.
Vielen, vielen Dank. Super, super schön, sowas zu hören.
Richtig danke cool. Euch auf jeden Fall.
Mega. Erster Moment, wo uns vielleicht mal ein bisschen mehr die Worte fehlen.
Ja, vielleicht. Aber super schön.
Ja, Mann. Also vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Ich glaube, einen besseren Abschluss kann es für so eine contentvolle Folge gar nicht geben. Von daher würde ich sagen, Jungs, vielen Dank für eure Zeit.
Danke euch. Und danke, Avid.
Wir hören uns.
Vielen Dank, Luis. Danke, Daniel. Alles klar. Wir hören uns.
Bis dann. Ciao, ciao. Why was I scared?